Mein Name ist Cornelia Fröhlich, ich komme aus Dortmund, lebe da mit meinem Mann. Meine großen Söhne leben da nicht mehr, die sind ausgezogen. Der eine lebt in Hamburg. Das hat sich dann sehr positiv erwiesen, dass ich letztes Jahr in Hamburg war und der andere in Bochum. Und ich habe in Dortmund eine Praxis für frühe Entwicklungsverzögerung und emotionelle Erste Hilfe. Was emotionelle Erste Hilfe ist, das erzähle ich Ihnen dann gleich. Damit starten wir gleich. Aber ich würde gerne ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, zu der emotionellen Ersten Hilfe. Also ich bin Kinderkrankenschwester und Diplom-Heilpädagogin und habe jahrelang in einer heilpädagogischen Praxis gearbeitet, also für frühe Entwicklungsverzögerung, für Kinder mit Behinderungen, mit Syndromen, mit syndromalen Erkrankungen, also alles, was aus dem großen Kontext der Frühförderung sich bedienen lässt, haben wir in der Praxis bedient. Und da sind mir immer öfter Kinder begegnet mit einem sehr schwierigen Start, mit traumatischen Erfahrungen, mit viel langen Krankenhausaufenthalten, mit vielen Invasionen, sehr überwältigendem, traumatischen Erlebten. Und da habe ich mich gefragt, kann man so mit so einem Baby überhaupt schon Therapie machen? Geht das? Die haben doch Fürchterliches erlebt. Wo lassen die das? Und dann meine erste Frage war, kann man Babytherapien? Und die zweite war, wenn ja, wie? Weil A, können Sie sich ja eigentlich gar nicht daran erinnern, was Sie da erlebt haben. Also fragen Sie mal einen Vierjährigen, wie das mit 720 Gramm im Inkubator war. Der wird Ihnen sagen, der wird Ihnen nichts antworten. Und die zweite Frage war, wenn man mit Babys therapeutisch arbeiten kann, wie soll das gehen? Die reden doch gar nicht mit mir. Jedenfalls nicht in meiner Sprache, wie ich dann hinterher herausgefunden habe. Die reden schon, aber sie haben halt ihre Sprache. Sie reden mit dem Körper, sie reden mit ihrer Stimme, nur nicht mit unseren Worten. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe ein bisschen im World Wide Web gesucht und bin auf Thomas Harms gestoßen. Das ist der Begründer der emotionellen Erste Hilfe. Der sitzt in Bremen, ist Psychologe und Körperpsychotherapeut und hat diese emotionelle Erste Hilfe ja letztendlich zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Eine bindungsbasierte, körperorientierte Therapieform für Eltern, für Babys, für Mütter, Väter, für dieses ganze frühe Feld und inzwischen auch für das Feld, vielleicht habe ich ja auch als Erwachsene meine Bindungstraumata, meine frühen Entwicklungstraumata und möchte mir die mal angucken, warum ich so ticke, wie ich ticke. Also auch da bietet die emotionelle Erste Hilfe ganz, ganz viel Möglichkeiten. Ja, dann habe ich in Bremen angefangen und habe festgestellt, wow, ich war also erstmal gleichermaßen fasziniert wie irritiert, zu merken, ja, die Babys, die reden mit uns. Und über die Sprache der Babys würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen hier heute mich unterhalten oder Ihnen erstmal was erzählen. Es ist nervig hier, dass man sich gar nicht bewegen kann. Gibt es nicht so ein Headset, so ein praktisches? Ja, also. Dann starten wir mal. Warum weinen Babys? Und was machen diese frühen Krisen mit den Eltern und dem Säugling? Ganz oft ist es ja so, dass die Zeit nach der Geburt nämlich nicht das ruhige, entspannte, nette Ankommen ist, sondern dass es geprägt ist durch viel Brüllerei, durch ganz viel Erschöpfung, durch ich halte das nicht mehr aus, ich weiß nicht mehr, wie ich den Abend überleben soll, das Kind brüllt den ganzen Tag und ich bin eigentlich immer nur zugange, es davon abzuhalten, von dem Brüllen. Und was es noch für andere Möglichkeiten gibt, das schauen wir uns mal gleich an. Zum Ablauf des Vortrags, ich erzähle was über die emotionelle Erste Hilfe. Was ist das überhaupt? Wir gucken uns an, warum schreien Babys? Was gibt es für Gründe, warum Babys schreien? Und das Wichtigste ist, was können Eltern tun, wenn ihr Baby schreit? Ja. Das waren genau 1 Minute und 10 Sekunden. Wem kam das länger vor? Normalerweise ist das so, dass, danke, dass man meistens denkt, das Baby schreit wesentlich länger, als es tatsächlich schreit. Und wenn ein Baby weint, dann leidet meistens die ganze Familie. Wenn ein Baby weint, dann tut uns das sehr leid, dass es weint. Und wir überlegen ganz schnell, warum weint es denn? Ist es hungrig, traurig, unglücklich? Wir suchen nach Gründen, warum das Baby weint. Wenn ein Baby weint, kann das auch sein, dass es uns ganz schön nervt, dass es uns Angst macht, dass wir selber traurig werden, dass es uns ohnmächtig macht. Und wenn ein Baby weint, kann auch sein, dass es uns wütend macht. Und auch die Gefühle sind möglich. Und ja, es gibt die Babys, die stundenlang weinen und die sich eigentlich durch nichts mehr beruhigen lassen. Und durch kein Herumfahren, durch kein Herumtragen, durch gar keine Angebote mehr. Und es gibt diese Babys, die ganz offensichtlich mit ihrer Ausdruckssprache von uns nicht so richtig verstanden werden. Aber nein, in der Regel sind es nicht die Koliken. Auch wenn das immer wieder von den Kinderärzten gesagt wird, dass es die Koliken sind. Nur in 5% der exzessiv schreienden Babys sind es Koliken. Das finde ich auch nochmal wichtig zu wissen. Und das Quengeln und Weinen und Schreien, würde ich sagen, ist ja letztendlich die Sprache der Babys, die sie zur Verfügung haben. Ja, womit sie uns sagen, hey, da stimmt was nicht. Ja, schauen Sie mal, wie Sie reagiert haben eben auf das Weinen. Gab es eher so einen kleinen Moment, wo Sie gesagt haben, zieh mich hier zusammen, ich zieh mich zurück? Oder war es eher so, dass Sie sagen, oh nee, das halte ich gleich nicht mehr aus, das ist mir zu heftig? Oder ist eher so ein Gefühl von Angriff? Und das sind genau diese drei Möglichkeiten, es gibt natürlich da viele Nuancen, aber diese Möglichkeiten gibt es immer wieder, wie auch Eltern reagieren. Also die Mutter, der Vater, der dem Weinen des Babys ausgesetzt ist. Und das ist das, worauf wir auch als erstes so einen Fokus setzen, dass wir als erstes mal schauen, wie reagieren denn die Eltern auf das Weinen des Babys. Also das erfragen wir auch ganz, ganz schnell. Und das macht die emotionelle erste Hilfe. Also was macht die emotionelle erste Hilfe? Sie guckt genau, wie reagieren Eltern auf das Weinen des Babys und wie können wir Eltern unterstützen, das Weinen ihres Babys zu verstehen und dann dementsprechend darauf zu reagieren. Es ist so ein bisschen, ich habe jetzt als Bild diesen Erste-Hilfe-Koffer gewählt, weil ich finde, es ist genau das. Ja? Wenn Eltern mit ihren Nerven am Ende sind und die Ausdruckssprache ihres Kindes nicht mehr verstehen und kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen, dann ist die emotionelle Erste-Hilfe da, um da mal ein bisschen Licht reinzuleuchten, um sie an die Hand zu nehmen, um nochmal vielleicht ein bisschen Übersetzungssprache zu leisten, ein bisschen zu dolmetschern. Ich halte mich ein bisschen kurz in der ganzen Geschichte, das kann man auch wunderbar in allen Büchern nachlesen. Also es gibt den Wilhelm Reich, es gibt Eva Reich und das sind eigentlich die beiden, auf die sich das Ganze begründet, weil es kommt vieles aus der Bioenergetik. Man muss dazu sagen, es hat sich ganz, ganz viel weiterentwickelt. Thomas Harms bedient sich eigentlich sehr, sehr vieler unterschiedlicher Methoden und ich habe jetzt diese beiden Fotos, die jetzt hier kommen, noch gewählt, einfach weil die Bioenergetik auch sagt, gerade Eva Reich hat das gesagt, die Ausdruckssprache des Kindes findet sich wieder in dem Körper. Und ich finde gerade das linke Bild von dem kleinen Mann, der extrem zu früh gekommen ist, das ist dieses Entsetzen in dem Blick sehr deutlich sichtbar. Und dieses eingezogene Sternum, also die Einatmung hier, und da finde ich, wird sehr, sehr deutlich dieser Schreckmoment, den er erfahren hat. Und auch das rechte Baby, was sichtlich erstmal, ja, wie wirkt das auf Sie? Erschrocken, total im Schock, total beschleunigt irgendwie in allem. Also jedenfalls finde ich das ganz wichtig, da immer mal wieder einen Blick hinzuwerfen, mit welcher Biografie, mit welcher körperlichen Biografie kommen diese Kinder, ob es jetzt Babys sind oder Kleinkinder sind, zu uns. Die wissenschaftlichen Einflüsse der emotionellen Ersten Hilfe bedienen sich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, aus der Traumaforschung, aus der humanistischen Psychologie, aus der pränatalen Psychologie, aus der Bindungsforschung und natürlich auch aus der Körperpsychotherapie. Das ist das Medium, mit dem wir vor allen Dingen arbeiten, auch gerade bei den Babys, weil sie uns über ihren Körper ganz, ganz viel mitteilen. In der EEH nutzen wir spezifische Methoden, wie zum Beispiel die Atmung, Körperberührung, Körperwahrnehmung, und um damit die Spür- und Beziehungs- und Erlebnisfähigkeit von Eltern und Babys zu verbessern. Also die EEH guckt immer darauf, man könnte sagen, das Hauptmerkmal der EEH-Beratung ist eigentlich, dass es keine klassische Beratung ist. Also es ist nicht in dem Sinne, da kommen jetzt Eltern zu mir und die hätten gerne Tipps, wie ihr Baby jetzt wieder ruhig wird. Das geht nicht. Es ist keine klassische Beratung. Wir gucken aus diesen vier Feldern, was braucht es jetzt hier? Ja, müssen wir nochmal ein bisschen mehr uns die Bindung angucken? Es gibt natürlich auch verhaltensbasierte Tools, würde ich jetzt mal so sagen, wo wir nochmal das Verhalten der Eltern uns angucken. Aber es ist vor allen Dingen immer sehr körperbasiert und sehr achtsamkeitsbasiert. Und achtsamkeitsbasiert ist ein Punkt, da schauen wir auch nachher nochmal drauf, was das in der EEH bedeutet. Das Zauberwort ist Selbstanbindung. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Ja, Bindung braucht immer auch einen Körper. Damit wir tragfähige und haltgebende Bindungsbeziehungen eingehen können, benötigen wir einen regulations- und entspannungsfähigen Körper. Die Logik dahinter besagt, dass wir nämlich nur da, wo wir selbst gelassen und entspannt in unserem Körper ruhen, eine verlässliche Beziehung zu unserem Kleinen und auch zu den größeren Mitmenschen aufbauen können. Also der Aufbau von Bindungssicherheit mit unseren Kindern benötigt somit immer auch so einen erwachsenen Menschen. Also jemand, der gut in sich ruht, der gut in seinem Körper zu Hause ist, der seinen Körper gut wahrnimmt und den nutzt praktisch, wie so eine Art Gefäß, würde ich sagen. Ja, die zentralen Fragen in der EEH, mit denen wir den Eltern begegnen, wenn sie denn zur Beratung zu uns kommen, sind als erstes, wir beziehen uns jetzt mal auf diese Thematik der schreienden Babys, die kommen natürlich auch mit ganz anderen Themen, die kommen auch gerne mit, das Kind schläft nicht so, wie ich gerne hätte, dass es schläft, auch sehr beliebt, oder mit Fütterproblemen oder die älteren Kinder, die Eltern der älteren Kinder, also da rede ich jetzt von den 3-, 4-, 5-Jährigen, da haben wir dann auch schon mal so Autonomie-Themen, viel Schreierei, viel offensichtlich Trotz, mal schauen, was es dann so ist, was da rauskommt. Bei den Schlafthemen, das würde ich gerne mal so am Rande hier sagen, bei den Schlafthemen ist es ganz häufig so, die tauchen selten mit 3-4 Monaten auf. Da haben die meisten Eltern auch noch so eine Kulanz dem Baby gegenüber. Das muss ja noch gar nicht richtig schlafen können. Aber mit 10 oder 11 Monaten, da hätte man dann schon ganz gerne, dass das Kind nicht mehr 5-mal in der Nacht wach wird und die Brust verlangt oder quengelt oder die Einschlafhilfe wieder verlangt. Und dass diese Themen, dass das Schlafen ganz eng auch mit diesen Schreithemen zusammenhängt, das wird hoffentlich im Laufe sehr deutlich. So, jetzt kommt also eine Familie zu mir mit einem kleinen Kind und das fängt in der Regel, jedenfalls ist es immer ganz gut, wenn es das tut, fängt es auch in einer Stunde an zu weinen. Und dann ist so die erste Frage, wenn ich mir erstmal angucke, was machen denn die Eltern mit ihrem Kleinen, mit ihrem Säugling, nehmen es auf den Arm, laufen mit ihm rum, schuckeln ein bisschen, ist die erste Frage, was glauben Sie denn jetzt, warum Ihr Sohn, Ihre Tochter, wie auch immer, jetzt weint? Also wir schauen schon auch, was haben die denn im Kopf dazu? Gibt es einen Grund? Weil es ganz wichtig, wenn es einen Grund gibt, den wir befriedigen können, also wenn wir aus diesem großen Topf des Bedürfnisweinens schauen, dann muss der natürlich befriedigt werden. Also ne, wenn wir gucken irgendwie, ja, ich glaube, es könnte jetzt Hunger haben, dann, ja, dann erstmal was zu essen geben. Ganz häufig ist das nicht so, dass die Kinder nicht direkt Hunger haben, sondern die Eltern erstmal nach anderen Gründen suchen. Ja, es ist ihm langweilig. Jetzt will er, dass ich mich bewege. Stillsitzen geht gar nicht. Dann wird gehüpft und gewippt mit dem Baby. Und die nächste Frage, die sich anschließt, ist, und was denken Sie, was fühlen Sie, was spüren Sie, wenn Ihr Baby so weint? Das ist ganz wichtig. Das erkunden wir sehr, sehr ausgiebig in der Schreibegleitung. Und spannend sind die Gedanken, die dann kommen, weil häufig wird unglaublich viel gedeutet. Ganz häufig ist es so, dass die Eltern tatsächlich dann anfangen, sowas zu sagen wie, ja, ich glaube, es geht ihm jetzt schlecht, es ist ganz unglücklich, sonst wird er ja nicht weinen. Also immer auch dieser Zusammenhang zwischen ein weinendes Baby ist unglücklich, ein nicht weinendes Baby ist glücklich. Das kann man schon mal per se auch sehr in Frage stellen. Ist das wirklich so? Und was das Nerven, das autonome Nervensystem damit zu tun hat, das würde ich gerne jetzt im nächsten Punkt erklären. Ich mache es erstmal ganz einfach. Ich lasse das Polyvagale erstmal raus. Das kommt im zweiten Schritt. Ich erkläre es Ihnen jetzt so, wie ich es immer meinen Eltern erkläre. Und dafür schon mal gesehen? Ups. Sieht aus wie Corona, stimmt. Also um zu verstehen, wie die Babys ticken, wenn sie doll weinen, müssen wir ein bisschen was über das autonome Nervensystem verstehen. Und ich finde, das ist ein prima autonomes Nervensystem. Das ist der Sympathikus, das ist der Parasympathikus. Im Sympathikus sind wir immer ein bisschen mehr oder weniger in der Aufregung, sind wir angespannt. Ja? Dann ist die Atmung in der Brust und der Blutdruck geht hoch. Und der Puls geht hoch. Das habe ich auch alles nochmal hier. Genau, das ist der Sympathikus. Ein prima Beispiel für so ein ganz einfaches sympathikotones Körperempfinden, finde ich, ist nach wie vor: stellen Sie sich vor, Sie stehen im Rewe an der Kasse oder auch in jedem anderen Supermarkt mit dem Samstageinkauf und das Portemonnaie ist weg. Genau. Dann kommt er hier. Ja, es wird irgendwie, erstmal fängt man an zu schwitzen, dann wird die Atmung eng, dann denkt man sich, oh Gott, dann rattern die Gedanken im Kopf. Wo könnte es sein? Habe ich es vergessen? Habe ich es verloren? Ist mir geklaut worden? Welche Karten waren drin? Wie? Oh, oh, oh. Es geht also vor allen Dingen, ja, man merkt es schon, wenn man sich da nur ein bisschen drauf einlässt, man beschleunigt innerlich. Wenn man Glück hat, kommt man nochmal auf die Idee, ich gucke mal einfach im Auto nach, vielleicht liegt es ja da. Und siehe da, es liegt da und es geht sofort, passiert sowas. Ne? Eine tiefe Einatmung, Ausatmungsreaktion und das Nervensystem kann wieder hin und her, kann rüber switchen wieder zum Parasympathikus und kann sich wieder entspannen. Die Atmung wird wieder ruhiger, alles wird wieder ein bisschen entspannter. Das bei so einem einfachen Beispiel, würde ich sagen, gelingt das den meisten Leuten relativ gut. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen was Schwierigeres. Also, sagen wir mal, Sie kommen abends um 12 die Straße hoch, nachts um 12 die Straße hoch und da steht einer hinter der Hecke und bedroht Sie mit dem Messer. Das macht auch Sympathikus-Aktivierung und Dominanz. Und zwar nicht wenig. Und wenn Sie dann trotzdem wohlbehalten nach Hause kommen, würde ich sagen, wird es den wenigsten Menschen gelingen, schnell wieder in den Parasympathikus zu rutschen. In der Regel bleibt man eine ganze Weile in diesem sympathikotonen Zustand. Jeder wird verschiedene Möglichkeiten haben oder verschiedene Ideen haben, was ihm dann gut täte. Vielleicht wäre es gut, jemand wäre zu Hause und könnte einen in den Arm nehmen und man würde mal eine Runde den ganzen Stress auch erzählen und losweinen und die Tür abschließen. Aber vermutlich ist es trotzdem nicht so, dass man nach 5 Minuten sagt, okay, jetzt gehe ich ins Bett, ich bin so entspannt, ich kann jetzt gut schlafen. Wahrscheinlich bleibt man ein bisschen länger in diesem Modus. Und nichts anderes passiert mit Babys. Babys haben natürlich auch ein autonomes Nervensystem und ein sehr unreifes Nervensystem und können nicht gut von, oh, ich bin ganz aufgeregt, weil ich liege hier unter dem Spielebogen und möchte irgendwie da gegen die Spielsachen greifen und die versuchen festzuhalten. Das macht Sympathikus-Dominanz. Und dieses Hin- und Herschwingen von, jetzt ist aber schon ganz schön anstrengend gewesen, jetzt mache ich mal irgendwie eine kleine Pause, ich gucke mal einfach nur ein bisschen in der Gegend herum, atme mal 3-mal tief durch und kann dann wieder hinschauen zu dem Trapez. Das gelingt wirklich nur wenigen Babys. Die meisten fangen an dem Moment, wo sie zu sympathikoton sind, fangen die an zu weinen. Als Zeichen, und jetzt wird es spannend, für mich als Zeichen, wow, jetzt reicht's, ne? Du brauchst eine Pause. Komm, wir machen mal eine Pause. Ich nehme das Trapez weg, zentriere vielleicht dieses, sagen wir mal, 4 Monate alte Baby nur ein bisschen und biete eine Pause an. Die meisten Eltern würden sagen, wow, ich glaube, dir ist langweilig, du brauchst was Neues. Stehen auf, nehmen das Baby, setzen sich auf den Petsyball, holen neues Spielzeug, drehen es um, weil es ist ja so ein neugieriges Kind, was immer nur gucken möchte, zeigen nochmal die Blätter, die sich draußen bewegen und machen genau was ganz Blödes eigentlich. Sie füttern den. Ja? Also das Glas wird immer voller und voller. Sie machen den Sympathikus des Babys noch ein bisschen ein bisschen angespannter, würde ich sagen. Genau, das kennen Sie ja wahrscheinlich alles. Und was das Atmen damit zu tun hat, weil Atmen, das richtige Atmen, ist mit ein wesentlicher Baustein in der emotionellen Ersten Hilfe. Das ist nämlich das Einzige, würde ich sagen, auf was wir alle sofort zugreifen können. Sie können alle mal ganz tief in den Bauch atmen, können Ihre Hände auf den Bauch legen und mal probieren, geht das? Kann ich überhaupt den Bauch atmen? Es gibt tatsächlich auch Menschen, denen gelingt das nicht. Denen gelingt das nicht so gut. Machen wir das doch mal, 3 Atemzüge. Nehmen Sie mal eine Hand auf den Bauch. Ja. Es ist gut, wenn ein bisschen Stille ist, dann geht es wahrscheinlich leichter. Auch das merken Eltern, dass man immer wieder sich darauf fokussieren muss, auf dieses Atmen. Ja, Luft anhalten ist nicht so gut, atmen ist besser. Das wollte ich damit sagen. Dieses nicht mehr atmen, das ist eigentlich genau das, was der Sympathikus mag. Damit wird er nochmal weiter auch unterstützt und befeuert. Dass die Dimension des Babyschreins, es ist so, dass wir bei dem Babyschreien immer auch gucken, welche Botschaft dahinter steckt. Und natürlich versuchen, die zu beantworten. Ganz wichtig, Ich habe das mal eben ganz kurz gesagt, es gibt dieses Bedürfnis weinen, aber es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum Babys weinen. Das Baby weinen erzeugt ja auch in der Regel Bindung. Jedenfalls ist das auch der Sinn, warum Babys ganz häufig weinen, dass jemand kommt. Sie wollen Kontakt. Nach wie vor gucken wir immer, nicht warum weint das Baby, sondern welche Botschaft steckt dahinter. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Also nicht so sehr immer in diesem Warum, was hast du jetzt, dann sind wir immer in so einem Suchmodus, sondern eher gucken, aus welchem Topf kommt dieses Wein jetzt. Kommt es aus dem Bedürfniswein? Dann muss ich es sofort erfüllen. Ja, dann muss ich das Kind stillen, die Hose neu machen, was auch immer. Oder diese beiden anderen Töpfe, das ist das, ich schau mal gerade, wo ich sie habe. Genau, da kommen sie. Dann gibt es das Stress- und Erregungswein. Das haben wir sehr häufig, wenn die Babys hundemüde sind und nicht gut in den Schlaf kommen. Also immer wieder so, man sieht das schon mal gerne, auch bei 7, 8, 9 Monate alten Kindern, dass sie eigentlich, die Augen werden kleiner und kleiner und kleiner. Und kurz bevor man denkt, jetzt hat er es gleich, gehen sie wieder hoch und die Schreierei ist wieder da. Dann gibt es das Resonanzwein. Das ist das Weinen, was Kinder haben, wenn sie praktisch resonieren auf die Umgebung, auf das, was im Raum ist. Auch das machen viele Babys. Also ne, gestresste Mütter, gestresste Väter, Zwist in der Familie. Das, ich hoffe, von Ihnen glaubt keiner, dass das ungesehen, ungehört an den Babys vorbeigeht. So ist es nicht. Und ganz spannend ist das Erinnerungswein. Da bewegen wir uns dann allerdings in so einem therapeutischen Kontext. Das ist das Weinen, was die Babys praktisch, womit die uns ihre Geschichte erzählen. Also, da werden diese frühen Themen verhandelt. Das ist sehr spannend. Das ist der Bereich, wo wir praktisch in die Babytherapie dann gehen, wo es dann ja nochmal eine Ecke tiefer geht, wo es nicht so sehr darum geht, wo es natürlich auch immer erstmal in den ersten Schritten darum geht, die Eltern haltefähig zu machen und neugierig zu machen für das Weinen ihrer Kinder, aber wo es auch nochmal darum geht, die Geschichte zu verstehen. Ich erzähle Ihnen auch gleich nochmal so ein paar Geschichten, dann wird das, glaube ich, deutlicher. Das ist jetzt das Polyvagale in meinem Vortrag. Und zwar schauen wir halt, in welchem Zustand befinden sich die Eltern? Sind die noch in dem ventralen Vagus, sprich dadurch in der Bindungsbereitschaft? Und damit befinden sie sich noch im Sicherheitsmodus? Sind noch einigermaßen entspannt? Die Aufmerksamkeit pendelt meistens zwischen der Selbstwahrnehmung und des Kontaktes zur Außenwelt hin und her. Und die Selbstanbindung, dieses ich fühle mich in meinem Körper, die ist noch sehr hoch. Der nächste Bereich ist die Bindungsschwächung. Da erleben dann die Eltern, also bezogen auf das Weinen oder das Verhalten ihres Babys, schon ein bisschen Bedrohung. Sie sind aber noch da, also sie sind noch erreichbar. Sie meistens erkennen tun wir das daran, dass sie sehr mobil werden. Sie stehen auf, sie hüpfen, sie gehen auf den Petsyball, sie wippen, sie versuchen alles Mögliche zu unternehmen, damit das Baby aufhört zu weinen. Die Aufmerksamkeit ist sehr weit außen, sehr weit beim Kind. Und die Selbstanbindung wird schwach. Der Sympathikus ist sehr aktiv. Dieser dritte Bereich, der dorsale Vagus, wenn der auf die Bühne kommt, dann ist vor allen Dingen die Immobilisation sichtbar, auch bei den Eltern. Die Eltern spüren nur noch Lebensbedrohung. Das ist dann schon der Abschaltmodus. Das werden Sie ja, ich denke, hoffentlich gestern ganz toll gehört und verstanden haben. Dann haben wir den Verlust der Selbstanbindung und die Aufmerksamkeit ist eigentlich auf nichts mehr gerichtet. Ich finde das total spannend zu beobachten. Wir beobachten diese Kreisläufe auch bei den Babys. Also ich habe mich irgendwann gefragt, warum ich das bei extrem vielen Frühchen ganz oft beobachte, dass die 3 Minuten, nachdem ich zu denen nach Hause komme und eigentlich mit einem tollen Frühförderprogramm starten möchte, dass die einschlafen. Und das habe ich bei einigen Extremfrühchen ganz häufig gesehen. Und wir haben das viel diskutiert und ich bin überzeugt davon, dass die genau das spüren. Da will einer was von mir. Und das kennen die und das resoniert mit diesen vielen, vielen Momenten im Inkubator, wo es Übergriffigkeit gab. Und natürlich können die nicht differenzieren, dass ich die Gute bin, ja, und nur spielen will. Natürlich kriegen die vor allen Dingen mit, die will was von mir. Und der einzige Schutz, der ihnen zur Verfügung steht, ist Ausschalten, Immobilisation. Ich gehe dann mal schlafen. Und inzwischen ist das so, dass ich das dann, wenn ich das bemerke, dass die Kinder, dass die Frühchen so reagieren, dass ich mir ganz viel Zeit lasse und wir einfach das Baby schlafen lassen und erzählen. Und es braucht tatsächlich auch manchmal 10, 12 Wochen, bis die wach werden und wach bleiben. Oder bis sie dann im Laufe so einer Stunde, also sie schlafen ein und nach 30, 40 Minuten werden sie wach und schauen sich um und können auf einmal so ein bisschen Blickkontakt aufnehmen und trauen sich. Weil sie genau das ist der Sinn und Zweck auch dieser frühen Entwicklungsbegleitung, weil sie genau das erleben, aha, da gibt es ja, da wird das respektiert, was ich jetzt brauche. Ich brauche jetzt diesen Rückzug. Es würde nichts bringen, wenn ich dieses Kind jetzt wecken würde und da eingreifen würde. Ja, das ist nochmal, die Aktivierungsstufen sind nochmal die Aktivierungsstufen des autonomen Nervensystems. Also das traumatisierte Baby kann nämlich nicht mehr zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus hin und her schwingen. Und das zeigt sich vor allen Dingen durch Blickkontaktvermeidung, durch ein Überstrecken. Ganz häufig sehen wir an den Babys auch einen dauerhaften Schluck auf, das ist auch ganz oft zu beobachten. Und auch nicht zu übersehen sind häufig die chronisch kalten Hände und Füße. Fällt auch immer wieder auf. Und solange der Sympathikus so doll dominiert, ist das Gleichgewicht extrem in Schieflage. Ja, das ist ein Baby, was schreit, was haltlos schreit und da wollen wir hin. Und bevor ich jetzt das Prozedere nochmal genau erkläre, wie wir so eine Stunde gestalten, zeige ich Ihnen jetzt mal ein kleines Beispiel. Das haben wir letztes Jahr in Hamburg auch gesehen. Ich zeige Ihnen Linus. Linus ist auf dem Video 4 Monate alt und kam auch, ich glaube, 8 Wochen zu früh, war sehr dramatisch. Die Geburt, ganz entzückende Eltern und der Vater hat das Video aufgenommen, also die haben das zu Hause bei sich dann irgendwie ausprobiert, was wir geübt haben und waren total fasziniert. Es war so, dass Linus ganz schlecht immer in den Schlaf gekommen ist und viel geweint hat und sie halt ganz viel probiert hat, wie sie ihn in den Schlaf kriegen kann. Also dann nochmal angelegt und nochmal angelegt und mit ihm rumgelaufen und nochmal von links nach rechts auf die Schulter. Und dann haben wir das paar Mal auch in der Therapie probiert, wenn wir wussten, boah, er ist gerade frisch gestillt, die Hose ist sauber, es gibt eigentlich können wir jetzt auch mal kurz zuhören. Wir haben vorher eine halbe Stunde irgendwas an Spielanbahnung gehabt und vielleicht gibt es jetzt irgendeinen anderen Grund, warum du nicht in den Schlaf kommst. Also sie sind erstaunt darüber, dass das Atmen funktioniert. Sie wären aufgestanden, hätten es geschaukelt, wären mit ihm rumgelaufen. Ja, hätte ich auch gemacht. Vor 27 Jahren jedenfalls. Zu dem Zeitpunkt waren die bestimmt schon 3-4 Mal bei mir, wobei wir eine richtige Schreibegleitung nur einmal vorher hatten. Also ne, in der Praxis, vorher war das viel Handling, viel auch nochmal darüber reden, wie überwältigend die Geburt war. Also es hat auch ein Weilchen gedauert, bis die an dem Punkt war, dass sie gesagt hat, macht irgendwie auch Sinn, ne, ihm da einen Ort zu geben. Also es war auf einmal so logisch, so dieses, Ja, wenn man so aufgeregt ist, kann man nicht gut schlafen. Dann lass die doch mal los, die Aufregung. Und das Schwierige ist, wir kriegen das nicht theoretisch vermittelt. Also ich weiß inzwischen, es kann nicht funktionieren, wenn ich nur theoretisch das Vorgehen den Eltern erkläre. Die Kinder sind 1,5 Stunden bei mir in der Praxis Vorzeigebabys und liegen auf der Matte und machen gar nichts. Es funktioniert nicht. Also entweder kommen die ein zweites Mal wieder und sagen, hat nicht geklappt, oder sie kommen nicht mehr wieder. Also schon irgendwie immer ganz gut, wenn die Kinder tatsächlich bei mir anfangen zu weinen, weil dann haben wir die Wahl. Dann kann ich immer die Frage stellen, wollen Sie das mal ausprobieren, worüber wir jetzt 1/2 Stunde geredet haben? Und ich habe es noch nicht erlebt, dass Eltern gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Also, ja, klar, machen wir. Und dann, wie wir dann genau vorgehen, das erzähle ich gleich. Woher weiß ich denn, dass das Baby nicht doch Hunger hat? Also es sucht mit dem Köpfchen hin und her. Stillen ist auch Hunger nach Nähe. Aber, das finde ich sehr spannend zu diskutieren, Stillen kompensiert auch. Wenn ich jedes Mal den Ausdruck meines Babys, gerade in dem Alter, durch Stillen stoppe, dann bin ich in so einem Kompensationsmodus. Dann bin ich auch in so einer Botschaft wie, okay, du willst was erzählen, komm, iss doch lieber mal was. Also auch das wissen wir, Essen tröstet, ja? Wer kennt das nicht? Die Tafel Schokolade, wenn man richtig gefrustet ist oder ne, total gestresst ist und sich denkt, oh, ja, gleich eine Flasche Rotwein aufmachen, ist auch nicht schlecht. Und ich finde das ein ganz schmaler Grat, auch mit diesem Bedürfnis stillen. Woher weiß ich denn auch, dass mein Baby gerade das Bedürfnis hat, dass ich es stille, dass ich es still mache mit dem Stillen? Also das finde ich, kann man mal auch nochmal drüber diskutieren. Ich komme gleich noch auf die Fragen hier. Ganz wichtig, bei einem 3 Wochen alten Baby wäre das ein No-Go, da machen wir das nicht, es ist zu früh. Ja, da würden wir das nicht tun. Jedenfalls würde ich es nicht anbieten. Ich würde damit immer später starten, wo ich auch schon mal weiß, ja, ich habe dich jetzt nach 20 Minuten gestillt, du warst eigentlich am Einschlafen an der Brust, es hat aber noch nicht so ganz gereicht, um so tief zu sacken, und jetzt gebe ich dir eine andere Möglichkeit, die Erregung loszuwerden. Jetzt musst du sie nicht durch das 4. Mal Anlegen kompensieren. Und auch ganz wichtig, immer auch, es gibt immer einen Ausgang. Also, ne, wenn die jetzt immer try and error, wenn sie nach 1/4 Stunde festgestellt hätte, es verändert sich hier gar nichts im Wein, es gibt gar keine Nuance, kein Hoch, kein Runter, dann darf sie natürlich auch wieder stillen. Ganz wichtig. Also das sagen wir auch immer. Wenn ein Kind so zur Ruhe kommt, der kommt ja hier ohne jegliche Stimulation zur Ruhe. Warum kommt der zur Ruhe? Der kommt zur Ruhe, weil, ja, 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 er kommt zu sich, aber warum kommt er zu sich? Also er kommt zu sich, weil die Mutter bei sich ist. Er ist nicht allein dabei, aber wodurch reguliert er sich denn runter? Was ist Ihr Gefühl? Alles richtig, aber noch nicht so ganz auf den Punkt gebracht, ja, ganz hinten. Ja, durch das Gleichmäßige, das konnte man gut sehen, ne? Dass sie sehr tief in den Bauch geatmet hat, ja. Ja, ja, es wird gar nicht stimuliert und er reguliert sich rüber darüber, dass er ja ein bisschen Erregung rauslässt. Also das ist so wichtig. Die Babys in dem Alter, immer diese Anfragen der Eltern von, haben Sie noch einen Tipp, wie ich mein Kind irgendwie besser beruhigen kann? Ja, dann kommt nochmal die Föhn-App und der Petsi-Ball und das sind alles Beruhigungsmaßnahmen, die ja paradoxerweise Unruhe reinbringen. Also sowohl eine Föhn-App, wie auch die Dunstabzugshaube, wie der Petsi-Ball, die elektrische Federwiege. Dann gibt es jetzt noch so ein super teures Gerät aus Amerika, was dreidimensional hin und her schwingt, plus noch Geräusche macht und noch, also fürchterlich. Ja, damit machen wir das Glas immer voller, immer voller. Also der Sympathikus kriegt so viel Power, dass die zwar tatsächlich erstmal ruhig sind, aber dann passiert genau das, was gerade jemand gesagt hat. In dem Moment, wo wir dann die Stimulation stoppen, kommt das Kind mit seiner Erregung und will die wieder loswerden. Es will sie wieder loswerden. Also der, letztendlich kommen wir nicht drumherum, so einem kleinen Kerl, der gerade zu aufgeregt ist, um in den Schlaf zu kommen, weil er vorher schon viel gemacht hat, weil er auch vielleicht sauer darüber ist, dass er jetzt nicht so wegsacken konnte. Letztendlich kommen wir nicht darum rum, ihm diesen kleinen Moment zu gönnen, Erregung rauszulassen. Nichts anderes macht er doch da. Der lässt ein bisschen Erregung los und kann sich dadurch selbst regulieren. Das ist ja Selbstregulation. Also ne, es gibt viele Mütter, gerade aus diesen hochproblematischen, anstrengenden ersten Monaten oder gerade die Mütter, die eine enttäuschende Geburt erlebt haben, eine traumatische Geburt erlebt haben, einen frühen Abbruch der Schwangerschaft erlebt haben, dadurch, dass das Kind zu früh gekommen ist. Wie wird sich diese Mutter fühlen, wenn sie nicht ganz, ganz reflektiert ist, wenn sie sich 12 Stunden am Tag abmüht und Papa kommt nach Hause, nimmt das Kind und Heidi Witzke, 3 Minuten später ist er am Pennen. Das frustriert, das macht noch mal mehr. Oh, jetzt habe ich schon die Schwangerschaft nicht bis zum Ende geschafft und jetzt kriege ich noch nicht mehr mein Kind ruhig. Da müssen wir viel Vorarbeit leisten, wirklich, um das zu trennen, um diese ganzen Themen zu trennen. Ich bin immer total froh, wenn die Väter mit in die Beratung kommen, aber ich gebe zu, dass sie ja die ersten Ansprechpersonen sind tatsächlich meistens die Mütter. Also ich frage natürlich, wer von Ihnen würde denn jetzt gerne das Kind halten? Und in 99% der Fälle sind es beim ersten Mal die Mütter, die auch sagen, ja, ich glaube, ich würde es gerne jetzt mal ausprobieren. Ich bin ja auch mehr mit dem Kind zu Hause. So, und Sie haben natürlich völlig recht, dass es wichtig ist, dass die Väter da mit im Boot sind. Aber wenn sie zu gut werden, dann tut den Müttern das nicht gut, um es mal so auf platt zu sagen. Sie hat einmal zwischendurch gesagt, ja, Linus, ich bin bei dir, du kannst mir alles erzählen. In den ersten Weinbegleitungen bin ich die Stimme, da sag ich ganz häufig, ja, genau, was willst du jetzt erzählen, wir hören dir zu. Weil die Mütter in dem Moment, wo die Stimme kommt, mir ganz oft gesagt haben, aber dann kann ich mich nicht mehr auf die Atmung konzentrieren. Und Priorität hat die Atmung, ganz klar. Die Stimme ist erstmal sekundär. Wenn die Mama was sagen will, dann darf sie das, die darf sein. Aber wenn sie dann durch das Gesagte ihre Atmung verliert, dann soll sie lieber beim Atmen bleiben. In dem Alter eine Selbstregulation in dem Sinne von, wir legen das Kind ab und es reguliert sich selbst. Es gibt ein paar Kinder, die können das schon mal, die können auch gut vom Wachen ins Schlafen kommen und sind sehr entspannt und meckern mal zwischendurch, wenn sie mal auf dem Arm wollen. Aber eigentlich, streng genommen, ist es eine Koregulation. Aber es ist halt keine, wichtig ist, es ist keine Kompensation. Es ist ja trotzdem eine Hilfe zur Selbstregulation. Also er macht das ja zwar mit dem sicheren Hafen der Mama, anders wird das gar nicht hinkriegen. Wenn die den abgelegt hätte, was glauben Sie, wie lange der gebrüllt hätte? Der wäre nicht nach 90 Sekunden eingeschlafen. Der hätte sich in Rage geschrien, das kennt sie, das hat sie auch schon ausprobiert. Und wenn sie mit ihm weiterhin auf den Petsyball gehüpft wäre, dann wäre der zwar kurz ruhig geworden, aber dann passiert genau das, was schon angesprochen wurde. Kaum hört der Petsyball auf zu hüpfen, fängt er wieder an. Und so hat er jetzt gepennt. Und vielleicht kann sie ihn auch irgendwann mal ablegen, wenn er ein halbes Jahr alt ist oder 7, 8, 9 Monate. Oder sie ihn danach noch ein bisschen zentriert. Da gucken wir schon auch viel drauf, dass wir nicht ganz halten und ganz gar nichts mehr rauslassen. Da ist der Grad allerdings sehr schmal auch zu dem, was dann vielleicht auch als Erinnerungsweinen oder als Babykörpersprache dann nochmal kommt. Also das ist aber ein anderer, ganz anderer Bereich. Also hier reden wir ja wirklich auch, hier geht es jetzt wirklich um das begleitete Weinen und nicht um Babytherapie. Aber da beobachten wir das auch oft, wie wichtig das ist, dass die Kinder die ganze Erregung, Energie, die in den Beinen ist, die da gehalten ist, rauslassen können. Das ist nämlich immer das, was die Mütter fragen. Und wie lange muss ich das aushalten? Und dann ist meine Antwort, in dem Moment, wo es sich nach Aushalten anfühlt, bitte nicht mehr. Ja, in dem Moment, wo es sich nach Aushalten, also wo es sich nach... Aushalten ist Sympathikus. Aushalten ist, wie Sie schon sagten, ich halte das jetzt noch ein bisschen aus. Noch einer, noch zwei, noch drei, so wie man mal Zahnschmerzen 2 Stunden aushalten muss, ne? Wie man irgendwie, ja, sowas aushalten muss. Also ganz klar, in dem Moment, wo es sich nicht mehr gut anfühlt, wo ich das Gefühl habe, ich bin in einem Aushaltemodus, muss es den Notausgang geben. Und den bespreche ich immer mit den Eltern. Also es gibt nicht ein, das muss mindestens eine halbe Stunde und dann dürfen sie aufstehen und den Petsyball holen, das gibt's nicht. Das darf eine Stunde gehen, wenn es sich rund anfühlt, aber es gibt Familien, da geht es 3 Minuten und dann springen die auf. Und dann geht es erstmal 3 Wochen lang 3 Minuten. Und dann geht es vielleicht noch mal länger. Wir hatten ja vorhin die Folie mit dem Bedürfniswein, das ist einfach. Mit dem Erregungswein, das ist das Wein, was Linus uns gezeigt hat, das Erregungswein. Also er war noch zu aufgeregt, um in den Schlaf zu kommen. Und dann gibt es das Resonanzwein, das ist auch sehr doll, hat das mit dem Erregungswein zu tun, also auch wenn das Umfeld sehr aufgeregt ist, dann kommen die Kinder durch die Resonanz in diesen hohen Erregungsmodus. Und dann gibt es das Erinnerungswein, das ist das Weinen, wo Kinder uns ihre Geschichte erzählen, wo sie aufgrund einer traumatischen Erfahrung anfangen zu weinen. Das ist das Weinen, was wir hören, wenn Mütter ihre Geschichte erzählen, die kommen zu mir und ich frage erstmal, warum sind sie hier, was kann ich für sie tun, und dann erzählen die biografisch, was ist passiert, wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt, wie war was auch immer, die erste Zeit, und dann habe ich es sehr gerne, wenn das Kind dabei nicht auf dem Arm der Mutter ist, also wenn das noch in einem Modus ist, in dem es irgendwie zufrieden ist, weil man dann sehr gut beobachten kann, wann dieses Erinnerungsweinen losgeht. Die Kinder resonieren. In dem Moment, wo die Mama an dem schlimmsten Moment der Geburt ist oder des Wochenbetts ist oder in der Schwangerschaft ist, resonieren die Kinder mit dem Weinen. Also um das deutlich zu machen, ich habe eine Familie mal betreut, die waren ganz liebevoll mit ihrem kleinen Sohn. Es hat sich aber wenig verändert an dem Wein. Der war weiterhin, wenn der geweint hat, hat er sehr schrill und sehr haltlos geweint. Unglaublich haltlos. Und ich habe es nicht verstanden. Wir haben es alle nicht verstanden. Die Mama hat toll geatmet, der Vater hat toll geatmet. Die haben das Prinzip verstanden. Und dann hatten wir nochmal, ich glaube, es war die 3. oder 4. Stunde. Die Schwangerschaft war toll. Es war ein Wunschkind. Die Geburt war auch toll. Und nach der Geburt war es nicht ganz so toll, weil sie eine starke Blutung hatte und dann nochmal in den OP musste. Und danach waren sie aber alle zusammen. So, das war, natürlich lasse ich mir das ein bisschen detaillierter erzählen, aber so war es. Und dann habe ich gesagt, irgendwas gibt's hier noch. Irgendwas haben wir nicht verstanden. Lasst uns nochmal erzählen. Und es wird alles nochmal durch, ganz klein getaktet. Schwangerschaft, Geburt. Und dann kam der Moment der Geburt. Geburt war gut und dann hat Papa erzählt, naja, aber das war ja schon auch irgendwie ganz schön schockig. Ja? Also ich habe gedacht, nachdem ich dieses ganze Blut unter dem Kreisbett gesehen habe, habe ich gedacht, ich gehe hier als Witwe raus mit einem Kind. Also sie wird, ne, so blutend wie sie war, in den OP geschoben. Und es ist nicht wichtig, ob die Bedrohung real war. Er hat sie so wahrgenommen. Er hat sie so wahrgenommen, dass es hier um Leben und Tod geht. Die Hebamme ganz liebevoll und nehmen Sie doch schon mal den Kleinen. Und dann liegt er hier. Und was hat er für ein Gefühl dabei? Er hat dieses haltlose Gefühl von, und wie schaffe ich das jetzt? Meinem Kind alleine? Und er hat es kaum ausgesprochen. Und das Kind fing an zu weinen, ganz haltlos. Und das ist Erinnerungswein. alle mal atmen, was passiert gerade mit Ihnen? Können wir mal alle atmen? Ja, schon das Erzählen macht ja was, oder? Aber ich glaube, so wird es am deutlichen, was Erinnerungsweinen ist. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann müssen wir immer alle gut in dem Moment, ne, in dem Moment bei uns sein, in Bauch atmen und dann kann es sich zeigen, so, ach, guck mal da, da kommt es her, deswegen bist du so haltlos, wow. Und das war der Moment, wo der kleine Kerl bei Papa auf die Brust kam, ganz klar, ja, wo ganz klar war, möchtest du ihn jetzt mal nehmen, möchtest du nochmal sagen, ach, weißt du was, Niklas, das war echt ein doofer Start, ne, da war ich sehr mit meinen Gefühlen und meinen Ängsten beschäftigt und ja, das hätte ich mir anders gewünscht. Und in dieser Langsamkeit, ja, konnte sich ganz viel entfalten und zwar, natürlich hat er danach noch geweint, aber nie wieder in diesen haltlosen Nuancen, die wir vorher nicht verstanden haben. Das ist ganz wichtig. Ja, das untröstliche Baby. Wir machen mal einen Moment weiter hier. Jeder achtet auf seine Bauchatmung. Das untröstliche Baby, das Baby, was zu viel weint für diese Eltern. Und auch das ist sehr, also wir gucken da nicht nach irgendwelchen Zeiten. Das kann sein, dass es eine Mutter gibt, die sagt irgendwie nach 30 Sekunden, das ist hier zu viel. Aber es kann auch Eltern geben, die sagen, ach ja, mal so 5, 6, 7 Minuten, kein Problem. Was wir immer beobachten, ist, dass das Schreien häufig ganz anfallsartig kommt, sehr schnell und heftig, dass diese elterlichen Angebote, das Baby zu beruhigen, nicht funktionieren, dass es von Seiten des Kindes häufig eine Blickkontaktvermeidung gibt, dass die Kinder sich ganz häufig überstrecken und sehr viel strampeln. Also dieses Überstrecken nach hinten, viel mit den Beinen strampeln und dass sie ganz häufig einen Schluckauf haben. Und die Babys wehren sich ganz oft gegen den Schlaf. Das fällt auch immer wieder auf. Und dann sind sie schon, wenn sie in diesem Modus sind, sind sie schon in der Sympathikusdominanz. Und die Eltern in dem Moment sind sehr angestrengt. Ja? Die überlegen ganz viel, was kann ich tun? Die Gedanken drehen sich im Kreis, wie kann ich ihm jetzt helfen, was kann ich noch machen. Dann kommen die Beruhigungsangebote der Eltern, wie sehen die aus? Haben wir schon ganz kurz besprochen, gehe ich auch ein bisschen schneller durch. Also die Kinder werden häufig auf dem Petsyball gehüpft, getragen, mit dem Auto rumgefahren. Es gibt viele akustische Reize, auch diese, wie heißen die? Diese Rauschgeräusche, die es jetzt so auch per App gibt, die sehr beliebt sind. Weißes Rauschen, genau. Genau. Funktioniert alles? Ich bin da kein Freund von. Also definitiv alles, was es an Beruhigungsangeboten gibt, ist letztendlich Kompensation. Es ist eine Beruhigungsstrategie, aber es ist ja, die Erregung wird ja gedeckelt. Und das, wenn ich Eltern da hinkriege, ja, dass die das verstehen, dass die sagen, okay, das heißt, damit mit all dem, ja, mit der App, mit dem Petsyball, mit dem Rumhüpfen, mit dem 10. Mal anlegen, mache ich das Glas ja immer voller oder halte den Deckel ja immer weiter zu, den Deckel, dass es nicht weint, dann muss man sagen, ja, genau, tun Sie. Und dann haben wir schon ganz viel gewonnen, weil dann ist der Schritt zu überlegen, was muss ich denn tun, damit ich nicht mehr deckeln muss? Wie kann ich mich denn verhalten? Wie kann ich denn zum sicheren Hafen werden? Also ne, es gibt die Kinder, die bei jedem den Schnulli reinkriegen und dann hat er auch ein sei mal still. Und ich finde aber den Schnulli, also wenn ich jetzt von A nach B fahre und mein Kind ist im Maxi-Cosi neben mir und sehr unruhig, dann bitte ein Schnulli, weil dann kann ich nichts anderes und dann ist auch gut zu kompensieren. Also dann darf er auch, dann darf sogar in dem Moment der Schnuller kompensatorisch sein, aber ich kann gerade nicht anders. Wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und das Kind brüllt, dann darf ich auch mal sagen, komm, ne, wir sind gleich zu Hause, möchtest du noch mal so lange Pause machen? Und ja, deswegen habe ich den nicht dazu genommen, weil ich weiß nur darauf hin ganz oft, ne, dass, okay, jetzt Warum geben Sie jetzt den Schnulli? Ja, weil er jetzt unruhig wird. Weil er jetzt anfängt zu meckern. Ah ja, Sie wollen nicht, dass er meckert. Nee. So, und dann sind wir im Gespräch, ja? Dann können wir mal die Gedanken eruieren. Warum wollen Sie nicht, dass er meckert? Warum wollen Sie jetzt, dass Ihr Kind lieber still ist? Also es ist auch wichtig herauszufinden, was haben die Eltern denn im Kopf? So, und dann haben wir so diesen Teufelskreislauf, ne? Die Eltern werden immer weiter verunsichert, werden immer orientierungsloser, kriegen ganz viel Angst und immer unverbundener. Sie werden immer unverbundener. Das ist ganz wichtig. Und diese Unverbundenheit, die macht natürlich was mit den Kindern. Also in dem Moment, wenn ich unverbunden bin, beschleunige ich immer mehr in meinem ganzen Zusammenleben mit dem Kind, beim ganzen Handling. Und diese Unverbundenheit bringt mich meinem Kind nicht gerade wirklich näher. Und dann passiert das. Also letztendlich lande ich zum Schluss bei der Entfremdung. Ist wie so ein kleiner Flummiball, finde ich. Ja, das ist das untröstliche Baby, was praktisch immer wieder kompensiert wird in dem Wein, wo ich immer wieder er fängt an zu nörgeln, zu quengeln. Ich bin in dem Modus, in dem ich hier mich auf den Petsi-Ball setze und immer wieder sage, ist doch alles gut, ich bin doch da, du musst doch keine Angst haben. Und die ganze Zeit mache ich das. Und dann mache ich nochmal Schnulli rein und dann stehe ich nochmal auf und gucke mal aus dem Fenster. Und dann wird das Kind zwischendurch ganz ruhig, kaum höre ich auf damit, fängt das Kind wieder an. So, manchmal habe ich das Gefühl, als würden die Kinder denken, aha, die Luft ist rein, sie macht gerade nichts. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich noch mal einen Fuß in die Tür kriege und mal was sagen darf. Und kaum fangen die Kinder wieder an, was zu sagen, werden sie wieder still gemacht. Und wenn wir das hinkriegen, den Eltern das zu vermitteln, ja, dass sie häufig ihre Kinder still machen, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Weil dann sagen, an dem Punkt sagen eigentlich fast alle Eltern, oh nee, ist ja doof, will ich eigentlich gar nicht. Und dann kommen wir dahin zu gucken, was muss ich denn tun, damit ich das werde, ne? Damit ich, wenn mein Kind um mich herum laut und wild ist und töst und schreit, was kann ich tun, um dabei der Leuchtturm zu sein, dem das Licht nicht zwischendurch ausgestellt wird. Ja, wie werden denn die Eltern in stürmischen Zeiten ruhig? Haben wir ja gesagt, ne? Durch Atmung, durch Selbstanbindung, das ist sie, die Selbstanbindung. Und Selbstanbindung ist Präsenz, Achtsamkeit, Füße spüren, atmen, all die Sachen, die mir helfen, aus einem eher aufgeregten Zustand in einen entspannten Zustand zu kommen. Ich war ein bisschen aufgeregt auf dem Weg hierher, zumal ich gemerkt habe, dass ich einen wichtigen Adapter nicht dabei hatte. Dann habe ich so auf dem Weg hierher gedacht, okay, du hast jetzt die Wahl, du überlegst, wie du das ohne Adapter machst, also du kannst auch erstmal abwarten, ob Herr Völcher den richtigen Adapter da hat, hatte er, und weiter in Bauch atmen. Ich habe mich dann für Zweiteres entschlossen und gedacht, nein, ich fahre jetzt nicht von Dortmund nach Köln Sympathikoton die ganze Strecke. Und das kann man super üben. Also, und manchmal reicht das sogar, wenn ich in einem guten Selbstanbindungskontext bin und die Eltern noch nicht und die Kinder orientieren sich dann an mir, ja, die kriegen mit, ah, okay, ne, da ist ein Leuchtturm leuchtet, der Rest zwar noch nicht, aber das ist schon mal ganz gut, dass wenigstens einer hier noch die Stellung hält. Da haben wir sie, die Koregulationsfähigkeit, ne? Ja, durch die Selbstanbindung werden die Eltern sehr attraktiv für ihre Kinder, das muss man echt sagen. Also der Blickkontakt wird auch mehr, das merkt man wirklich, dass die danach ganz anders in Kontakt treten. Und sich auch nochmal, das ist auch ganz spannend zu sehen, nach einer längeren Wein- und Schreiphase sind die Kinder ganz kuschelig, lehnen sich an, lehnen den Kopf an und fühlen sich wohl in diesem Kontext des gehalten werden, nicht ausgehalten werden, sondern gehalten werden. Ich darf hier so sein. Ja, die Selbstanbindung. Die Selbstanbindung erfolgt in der EEH vor allen Dingen durch Selbstbeobachtung, durch Atemregulation, auch durch Visualisierung, also dass man nochmal eine schöne Situation visualisieren lässt von den Eltern. Wann ging es ihnen denn gut? Gibt es sowas, dass sie sich ganz ähnlich gefühlt haben mit ihrem Kind? Durch bindungsstärkende Berührung und vor allen Dingen auch durch Verständnisaufbau im Gespräch. Es gibt auch viel Gespräch in der körperbasierten EEH, das ist auch wichtig. Also viel Psychoedukation gibt es auch. Wir müssen auch erklären, was da gerade passiert. Und ich muss wissen, wie die Eltern denken, was die über sich denken, was die über ihr Kind denken, wie die sich in dem Moment fühlen. Das ist, glaube ich, nichts Neues mehr für Sie, dass die Bauchatmung praktisch den Parasympathikus und damit auch die Bindungsbereitschaft fördert. Und dann gibt es zwei ganz spannende, das finde ich nochmal ganz wichtig hier, dieses Schaubild. Es gibt zwei ganz spannende Reaktionen auf den Parasympathikus. Also in dem Moment, wo eine Mama oder ein Vater in der Selbstanbindung ist und das Baby anfängt zu weinen, dann gibt es die erste Reaktion, das kann eine sofortige Parasympathikusreaktion des Kindes sein, es wird sofort still. Es kann aber auch die zweite Reaktion sein, dass es in dem Moment sich so sicher fühlt hier in diesem Kontext, dass es richtig anfängt zu weinen. Also das ist nämlich dann praktisch eine zu Stressaktivierung kommt und dass es so zu so einem Ausdrucksprozess praktisch führt. Das muss man wissen. Also auch die Eltern sollten das wissen. Wir können nicht immer wissen, warum das Baby weint. Wir müssen aber immer kurz mal abchecken, du weinst nicht, weil du Hunger hast. Ja, also das ist eigentlich wenn so diese Bedürfnisliste abgehakt ist. Ich weiß, ich kann jetzt kein sofort zu erfüllendes Bedürfnis bei dir befriedigen. So, ne? Ich kann jetzt nicht deinen Hunger stillen, weil du hast Hunger oder deine Hose sauber machen. Dann ist es tatsächlich sehr gut, wenn die Eltern in dem Moment einmal kurz reset. Okay, es ist jetzt so. Ich muss nicht wissen, warum du weinst. Ich muss nur dabei bleiben. Völlig richtig. Also dieser Suchmodus, warum weinst du denn jetzt, was ist denn jetzt, der ist eher auch kontraproduktiv, der macht auch eher Sympathikus als Parasympathikus, ganz genau. So sieht das nochmal aus, unser Erregungsprozess. Ganz unten bei der 1 fängt unsere Intervention an und im besten Falle, also ne, im Vergleich, Sie haben die andere Kurve noch im Kopf, die so geht, wo es immer wieder hochschnellt, kurz ruhig ist, hochschnellt, kurz ruhig ist. Ein begleitetes Weinen sollte so ausgehen. Es steigert sich, es steigert sich, es steigert sich. Dann gibt es eine Zeit da oben und dann sacken die Kinder aber auch wieder runter in die Entspannung, in den Parasympathikus. Und dann ist häufig so eine ganz rührige, ganz innige Bonding-Phase und ganz oft nochmal so eine Entspannungsphase. Es ist immer die Frage, ob ich das Kind... Also wenn hier so ein kleiner Linus, ne, wenn wir so eine Schlafbegleitung machen, dass wir einfach halten, atmen und der sackt ein und dann kommt er nochmal hoch, ne, schreckt nochmal zusammen, muss nochmal was raus, dann ist er vielleicht so müde, dass er praktisch ein bisschen Erregung ist er losgeworden, ist eingesackt, dann kommt er ja tiefer in den Parasympathikus und dann schwappt praktisch nochmal so ein bisschen Erregung hoch. Wenn ich natürlich ein anderes Kind habe, was ich mit viel Stimulation in den Schlaf begleite und was immer wieder anfängt zu weinen, sobald die Stimulation aufhört, das bleibt ja auf dem hohen Erregungslevel. Das heißt, immer wenn die Stimulation aufhört, will dieses Kind seine Erregung loswerden. Beantwortet das Ihre Frage? Ja. Alles klar, ja. Wenn ich ohne Stimulation, genau. Ja. Ja. Ja, und dieser Schlaf, ich finde, über Schlaf ist ja auch schon, auch über Babyschlaf ist schon ganz viel gesagt worden und bestimmt auch viele von Ihnen, die hier Babyschlafcoaches und so weiter sind. Ich finde, also ich gucke gerne beim Schlaf auch oder frage nochmal, wie war denn der Übergang ins Leben? War der schnell? War der gefahrvoll? War der ganz innig? Weil beim Einschlafen geht es ja auch um einen Übergang. Also es hat so mehrere Komponenten. Beim Einschlafen geht es um einen Übergang vom Wach ins Schlaf. Das Einschlafen beinhaltet immer auch, ich muss mich trennen von dem Wachen zum Schlafen, von Mama oder Papa, also von meinem Gegenüber muss ich mich trennen. Und ganz, ganz wichtig, beim Einschlafen verliere ich die Kontrolle. Und das erleben wir häufig bei Kindern, die auch im Geburtsprozess irgendwann mal die Kontrolle verloren haben, dass die sich schwerer tun mit dem in Schlaf gleiten. Und wann verliert ein Baby beim Geburtsprozess die Kontrolle? Beim Kaiserschnitt, bei einer Glocke, beim Kristellern, bei Zange, bei allem, was invasiv ist, wo ein Kind praktisch sein Mitwirken aus der Hand gibt, hat es die Kontrolle verloren. Und dann wundern mich diese Schlafthemen nicht mehr, gar nicht. Was braucht die Mutter, um aus diesem Sympathikus-Modus rauszukommen? Ne? Was können wir der noch anbieten, um noch mal mehr in den Parasympathikus zu kommen? Klar ist es auch gut, wenn sie das abgeben kann und wenn die sich das teilen können. Also auch bei einem Vierjährigen, was noch schlecht schläft oder nur im Co-Sleeping-Kontext schläft, auch da finden wir meistens eine Geschichte dazu. Und meistens als erstes die Geschichte, das ist ja auch, also auf die Frage, wenn eine Familie zu mir kommt mit einem 2-, 3-, 4-jährigen Kind, was noch viel begleitetes Einschlafsetting braucht oder vielleicht sogar, na, ich habe nichts gegen Familienbett, wenn es für alle in Ordnung ist, aber ich finde es teilweise schon extrem entgrenzend, wenn ich höre, Eltern legen sich neben ihr 5-, 6-jähriges Kind zum Einschlafen ins Bett und können eigentlich auch nicht mehr aufstehen, weil das Kind das nicht möchte. Da frage ich mich, und möchtest du das noch neben deinem Kind einschlafen? Nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Also irgendwie, ich wüsste Schöneres, als jetzt hier abends um 7:45 mit meiner 6-Jährigen zusammen ins Bett zu gehen. Und dann ist die Frage, und warum machst du es dann? Weil irgendwas anderes nicht gewollt ist, ne? Also dann ist klar, da nochmal anders hinzugucken. Ja, ich mache das, weil ich den Protest des Kindes nicht aushalte. Ich mache das, weil ich da irgendwie nochmal im Kopf anders anbinde, warum ich meinem Kind das nicht zumuten kann, diese Grenze. Und da haben wir natürlich je nach Alter und je nach Biografie ganz viele Themen. Und er braucht nicht meine Nähe, weil ganz viele Mütter würden sagen, und er will dann meine Nähe nicht. Ja? Und da fühlt man sich ja gleich, wenn Eltern das sagen, ist es eine andere Botschaft, als zu sagen, ja, das hat ja fast sowas wie, du weißt jetzt wahrscheinlich gerade am besten, was gut für dich ist. Und du musst jetzt nochmal, was ist das denn da dann für so einen 1,5-Jährigen nochmal im Bett rumwüten und sauer sein und zornig sein und rumschimpfen? Das ist Erregungsabbau. Wie toll, dass er das macht. Und wenn die Erregung abgebaut ist, was machen wir dann? Dann können wir wieder in Bindung gehen, ja? Weil wir dann ja parasympathischer sind auch. Hat auch wieder was mit Sympathikus und Parasympathikus zu tun. Ja, super. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Söhne, als sie so 3, 4 waren und gerade nach den Tagen, die besonders toll waren, die besonders aufregend waren, die besonders voll waren, dass es meistens abends nochmal so einen kleinen Ausraster gab. Und das habe ich auch viel später erst verstanden, warum. Also das diente auch dem Erregungsabbau. Ja, die haben dann irgendwie, der eine hat dann irgendwie sich noch mal fallen gelassen und geschrien, aua, und dann über dieses Aua kam dann so ein Ausweinen, wo ich dachte, ey, ist doch jetzt hier nur Show, du hast dir doch gar nicht wehgetan. Kennt das? Bestimmt der eine oder andere, dass die Kinder das gut können, ne? Dann noch mal so ein bisschen, ja, fast Dampf ablassen, würde ich sagen. Ja. Gibt es vielleicht am Tag schon Möglichkeiten, ein bisschen Selbstregulation mit einem 8-Jährigen zu gucken, ne? Steuert dieses 8-jährige Kind so über den Tag immer weiter auf diesen Peak und dann am Abend ist es so durch und so sympathikoton, dass es dann nicht mehr gut in Schlaf kommt. Und ne, wenn wir uns die Also es gibt dieses tolle Buch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von dem, ich glaube Rosenberg heißt er, der hat auch die polyvagale Theorie, oder der Selbstheilungsnerv. Ich muss mal nachgucken, ob es bei mir in der Buchempfehlung mit drin ist. Und der ist Osteopath und der hat ganz viele tolle Übungen in seinem Buch, wie man praktisch auch den Vagusnerv ein bisschen wieder runterbringen kann. Das fand ich total spannend, diese Übungen. Und wir haben die auch mal alle im Kontext irgendwie ausprobiert. Und ich glaube tatsächlich, dass die funktionieren. Ja, ich glaube, da gibt es inzwischen schon relativ viele Möglichkeiten, auch nochmal auf so einer körperlichen Ebene vielleicht was auszugleichen. Ansonsten nochmal sich einen Termin geben lassen bei irgendeinem EH-Berat in der Nähe, wohnortnah. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Sonntag, noch ganz viel Input und freue mich, dass ich hier sein durfte. Danke.